Rechtsextremismus Prävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Hinwendung zum Rechtsextremismus. Motive und Wegbereiter.
Die Wege, auf denen junge Menschen in rechtsextreme Szenen eintauchen, sind wohl so unterschiedlich wie die jungen Menschen selbst. Das, was Menschen zu einem Einstieg in die rechtsextreme Szene bewegt, wird in der Fachsprache als Hinwendungsfaktoren bezeichnet. Nicht selten kommen bei einem Einstieg mehrere dieser Faktoren zusammen. Trotz der großen Bandbreite lassen sich in den Einstiegsprozessen Muster erkennen. Sie zeigen, was die extreme Rechte für Jugendliche attraktiv macht. Die individuellen Einstiegsmotive und deren Zusammenhänge nachzuvollziehen, ist eine wesentliche Aufgabe der Rechtsextremismusprävention. Niklas Vögeding ist in der Praxis mit unterschiedlichen Einstiegsprozessen in die Szene konfrontiert. Der Soziologe arbeitet bei der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
Also extrem Rechte adressieren gezielt Jugendliche und schaffen Angebote für sie. Zum Beispiel Identitätsangebote, Welterklärungsmodelle, aber auch Freizeitangebote. Dazu gehören dann zum Beispiel ein bestimmter Kleidungsstil, Musik und Konzerte, aber eben auch sowas wie rechtsextreme Vorstellungen von Geschlechterrollen und Weltanschauungen. Damit kann es sich für Jugendliche dann ganz subjektiv so anfühlen, als würde ihnen der Rechtsextremismus helfen, reale Herausforderungen des Erwachsenwerdens zu bewältigen. Tatsächlich scheinen mit dem Eintritt in die Szene ad hoc viele Probleme gelöst. Dabei handelt es sich aber weder um eine legitime noch um eine langfristig funktionale Bewältigungsstrategie. Und trotzdem bleibt festzuhalten, dass die rechte Szene auf einer sozialpsychologischen Ebene für Jugendliche hochfunktional wirken kann, auch wenn die Mitgliedschaft in rechtsextremen Strukturen sonst gefährlich, destruktiv und sozial geächtet ist. Das hat der Rechtsextremismus übrigens mit anderen menschenfeindlichen Ideologien gemeinsam.
Grundsätzlich betrachtet die Präventionsarbeit einen Einstieg in die rechtsextreme Szene erst einmal von zwei Seiten. Hier wird zwischen Hinwendungsmotiven auf der einen und Risikofaktoren auf der anderen Seite unterschieden. Die Analyse von Hinwendungsmotiven richtet den Blick auf diejenigen, die sich rechtsextremer Ideologie zuwenden, also auf das Individuum. Beim Fokussieren der Risikofaktoren werden hingegen die sozialen Bedingungen betrachtet, die eine solche Hinwendung begünstigen. Pädagogische Fachkräfte sollten bei der Bearbeitung von Rechtsextremismus beides in den Blick nehmen. Die individuelle Motivation für den Einstieg genauso wie sozialräumliche Aspekte, die den Einstieg vielleicht begünstigt haben.
Am Anfang steht dabei meist der Blick auf die individuelle Motivation des jungen Menschen, Anschluss an rechtsextreme Szenen zu suchen. Hier gilt, dass subjektive Hinwendungsmotive nicht als statisch betrachtet werden sollten, denn sie können sich im Verlauf der Hinwendung zur rechtsextremen Szene und dem Verbleib in ihr verändern. Außerdem lässt sich in diesen Prozessen immer auch ein Zusammenwirken verschiedener Motive beobachten. Subjektive Hinwendungsmotive können idealerweise in zwei Typen unterschieden werden: politisch-ideologische und nicht-ideologische.
Also nicht-ideologische Motive könnten wir auch soziale Motive nennen, denn hier geht es um Sachen wie Zugehörigkeit, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung und das Bedürfnis nach Anerkennung und Sinnstiftung. Zum Beispiel, wenn sich ein Jugendlicher der rechten Szene anschließt, weil er isoliert ist und dann FreundInnen finden will. Oder wenn er sich online einem Incel-Forum anschließt. Incels, das sind Leute, die haben den Anspruch, intim mit Frauen zu sein. Das bekommen sie aber nicht und deswegen hassen sie Frauen. Und wenn sich da jemand dann anschließt, um das Gefühl zu haben, in seinem Leiden zumindest von anderen Incels gesehen zu werden.
Politisch-ideologische Hinwendungsmotive sind dagegen vor allem Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Zum Beispiel Frauenhass, rassistische Überzeugungen, aber auch eine mehr oder weniger diffuse fremdenfeindliche Einstellung.
Diese Haltung können sich auch auf Erlebnisse beziehen, die eben rassistisch oder frauenfeindlich ausgedeutet werden. Sie können aber auch aufgrund der Hegemonie rechtsextremer Einstellungen im eigenen Dorf, also im eigenen Sozialraum entstehen oder aus bestimmten Normen und Wertepräferenzen, wie sowas wie Ehre, Stärke, Ordnung oder Gemeinschaft. Ebenso kann ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Gerechtigkeit oder der Wille, trotz irgendwie subjektiv mangelhaft eingeschätzter Beteiligungsmöglichkeiten politisch aktiv zu werden, eine Hinwendung zum Rechtsextremismus begünstigen.
Bei den Hinwendungsmotiven spielen zudem Fragen rund um Gendervorstellungen oft eine entscheidende Rolle. Für junge Männer kann Rechtsextremismus attraktiv sein, weil er ein martialisches, traditionelles Bild von Männlichkeit liefert. Für junge Frauen kann er wiederum anziehend sein, weil er eine idealisierte Form von Weiblichkeit propagiert und damit eine Aufwertung der traditionell weiblichen Geschlechterrolle suggeriert. Gleichzeitig finden sich in der Szene aber auch junge Frauen, für die gerade die Ablehnung traditioneller Weiblichkeitsbilder einstiegsentscheidend war.
Die Hinwendung eines jungen Menschen zu rechtsextremer Ideologie ist nur umfassend zu verstehen, wenn nicht nur die Hinwendungsfaktoren, sondern auch die Risikofaktoren in Betracht gezogen werden. Also jene Faktoren, die nicht vom jungen Menschen selbst ausgehen, sondern eher auf ihn einwirken. Beispielsweise sozialräumliche Bedingungen. Niklas Vögeding von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
Ganz praktisch kann das bedeuten, dass es für den jungen Menschen vor Ort überhaupt die Gelegenheit gibt, sich einer rechtsextremen Szene zuzuwenden. Zum Beispiel, weil es bereits entsprechende Cliquen gibt oder weil in der Nähe regelmäßig Konzerte, Demonstrationen oder sowas stattfinden. Außerdem ist es nachgewiesen, dass fehlende soziale und politische Teilhabemöglichkeiten sowie eine allgemeine Stimmung der regionalen Resignation verstärkende Faktoren sein können. Und zuletzt ist die Erfahrung bzw. auch die subjektive Wahrnehmung sogenannter sozialer Desintegration, also sowas wie mangelnde soziale Sicherheit, Perspektivlosigkeit, gefühlte Benachteiligung, ein entscheidender Faktor, der den Weg in den Rechtsextremismus interessant macht. Insbesondere dann, wenn sie mit einem gesellschaftlichen Trend der Normalisierung von ausgrenzendem, diskriminierendem, menschenfeindlichem und illiberalem, antidemokratischem Denken und Handeln einhergeht.
Neben den sozialräumlichen Bedingungen gibt es noch eine Reihe von Risikofaktoren, die eher im familiären Umfeld zu verorten sind. Hier sind vor allem die Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen wesentlich, denen junge Menschen ausgesetzt sind.
Dazu zählen, das ist wahrscheinlich wenig verwunderlich, belastende familiäre Beziehungs- und Bindungserfahrungen in der Kindheit. Zum Beispiel die Abwesenheit oder der Verlust eines Elternteils, destruktive familiäre Veränderungen, Missachtung, Liebesentzug oder fehlendes Vertrauen. Aber auch ein autoritärer Erziehungsstil, der sich am drastischsten dann eben in elterlicher Gewaltanwendung äußern kann, befördert die Anfälligkeit für Rechtsextremismus. Nicht selten wird rechtsextremes Gedankengut mitsamt einem positiven Bezug auf Gewalt in Familien immer wieder weitervererbt, sozusagen.
In der Praxis lassen sich die individuellen Hinwendungsmotive und die überwiegend von außen bedingten Risikofaktoren nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen. Beide stehen in enger Wechselwirkung miteinander. Erst wenn die individuellen Hinwendungsmotive auf entsprechende Risikofaktoren treffen und umgekehrt, erscheint die Hinwendung zum Rechtsextremismus für den jungen Menschen attraktiv. Die generelle Unterscheidung von Hinwendungsmotiven und Risikofaktoren ist aber dennoch hilfreich. Sie erlaubt es pädagogischen Fachkräften, die jeweils individuellen Gründe für einen Einstieg zu bearbeiten. Außerdem können so unterschiedliche Ansätze für die Prävention von Rechtsextremismus entwickelt werden. Diese Ansätze haben immer auch die Lebensphase im Blick, in der sich die jungen Menschen gerade befinden.
Die Zeit der Jugend ist für die Prävention so entscheidend, denn in dieser Lebensphase befinden sich politische Orientierung und stabile Weltbilder noch im Aufbau. Und auch das soziale Umfeld ist natürlich noch nicht gefestigt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass junge Menschen in dieser Zeit besonders gefährdet sind, sich dem Rechtsextremismus zuzuwenden. Im Umkehrschluss heißt es aber eben auch, dass gerade junge Menschen angeregt werden können, sich von destruktiven, menschenverachtenden Ideen abzuwenden.
Weitere Infos zu Rechtsextremismus in Jugendkulturen sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp: Umgang mit Verschwörungserzählungen.
Wenn Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, ist das für ihr Umfeld meist sehr belastend und führt zu vielen Konflikten. Wer versucht, die Verschwörungserzählungen mit Fakten zu entkräften, kommt damit oft nicht weiter. Dazu kommt, dass Verschwörungsgläubige häufig einen starken missionarischen Eifer entwickeln. Sie wollen, dass ihnen nahestehende Menschen die vermeintlichen Verschwörungen ebenfalls erkennen. Auch das kann eine Belastung für das Umfeld darstellen. Cultures Interactive hat deshalb 2021 die Beratungsstelle Veritas gegründet, die Angehörige und FreundInnen von Verschwörungsgläubigen unterstützt. Silvia Weiß, die für die Beratungsstelle arbeitet, nimmt bei den Angehörigen meist einen hohen Leidensdruck wahr.
Was wir erleben in der Beratungsstelle ist, dass die Betroffenen, die sich an uns wenden, häufig schon sehr frustriert sind, da auch viel Schmerz ist. Es ist nicht mehr die Person, wie ich sie kennengelernt habe oder wie ich sie von früher kenne. Es ist viel Streit häufig, also viel Auseinandersetzung oder auch Rückzug. Also das sind häufig so die beiden Möglichkeiten. Entweder wir sprechen da gar nicht mehr drüber, so ziehen uns aber auch stark voneinander zurück, oder wir gehen immer wieder in den Streit und die Auseinandersetzung. Also da ist praktisch viel Leidensdruck da und auch manchmal viel Wut der Person gegenüber und nicht wirklich wissen, wie damit umzugehen ist.
Deswegen ist es für die Soziologin und ihre KollegInnen in der Beratung wichtig, zunächst die Betroffenen emotional zu stabilisieren. Zusammen reflektieren sie deshalb, wie sie mit der Situation umgehen und für sich selbst Entlastung schaffen können. Im zweiten Schritt blicken sie dann auf die Kommunikation mit der verschwörungsgläubigen Person. Dabei wird oft deutlich, dass Angehörige versuchen, vor allem über Fakten zu kommunizieren. Das geht meist schief. Denn wer sein Weltbild auf Verschwörungstheorien aufgebaut hat, nimmt das als einen Angriff auf das eigene Selbstbild wahr. Typisch für Verschwörungsgläubige ist dann, dass sie auch diese entgegengebrachten Fakten für eine Verschwörung halten. Silvia Weiß empfiehlt ihren KlientInnen daher einen anderen Ansatz, um im Gespräch zu bleiben.
Allgemein raten wir, es auf der emotionalen Ebene zu versuchen. Nicht zu argumentieren, nicht über Fakten in den Austausch zu kommen, sondern es auf der emotionalen Ebene zu versuchen. Das kann heißen, zum einen zu signalisieren, wie es mir gerade auch geht in der Situation, so was es für Gefühle bei mir auslöst, wenn mein Gegenüber sich so verhält. Oder eben auch nochmal konkret nachzufragen, wie geht's dir gerade? Wenn du das so sagst, merke ich, boah, da bekomme ich auch Ängste oder das macht mich wütend oder wie auch immer. Also Ich-Botschaften senden ist wichtig in dem Fall. Und dann praktisch so in ihren emotionalen Austausch zu kommen, um zu schauen, welche Bedürfnisse liegen auch möglicherweise hinter diesen Verschwörungserzählungen.
Wer die eigenen Argumente zunächst zurückstellt und mit Fragen arbeitet, schafft eine Basis für ein weiteres Gespräch. Besonders offene Fragen eignen sich, um zum Nachdenken und zur Reflexion der eigenen Überzeugungen anzuregen. Wenn die andere Person den Eindruck hat, dass das Gegenüber versucht, sie zu verstehen, wird das Gespräch einfacher. Zudem geht es darum zu erkennen, welche Ängste und Gefühle die andere Person bewegen. Auch damit geht man einen Schritt aufeinander zu.
Gefühle und Ängste wahrzunehmen und anzusprechen kann viel bringen. Denn hinter Verschwörungserzählungen stehen oft soziale Bedürfnisse und Wünsche. Ein sehr wichtiges Bedürfnis ist dabei das nach Kontrolle. Verschwörungserzählungen können einen drohenden oder tatsächlichen Kontrollverlust kompensieren. Aber auch der Selbstwert spielt oft eine große Rolle. Denn wer glaubt, über geheimes Wissen zu verfügen oder mehr verstanden zu haben als die Mehrheit der Gesellschaft, wertet sich darüber auf.
Also mit Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, ins Gespräch zu kommen, ist es eben wichtig, nicht abwertend zu sein und wirklich auch interessiert zu sein an den Emotionen des anderen. Das heißt nicht, dass Verschwörungserzählungen reproduziert werden sollten im Gespräch. Ich kann auch klare Grenzen setzen und zum Beispiel sagen, da bin ich nicht mit dir einer Meinung und ich möchte da auch gerade nicht mehr noch weiter drüber reden. Aber mich interessiert, was ist gerade sonst so bei dir los? Wie geht's dir gerade so? Also einfach als Beispiel. Das ist dann natürlich noch mal immer anzupassen. Also wichtig ist eben, nicht abwertend zu werden und auch zu schauen, wie passt es gerade? Wie ist es gerade für unsere Beziehung irgendwie auch? Und Irritation, klar, aber auch thematisieren und auch thematisieren, dass ich da nicht mitgehe. Genau, und ansonsten würde ich sagen, so ein Interesse für was dahinter steht, welche Bedürfnisse dahinter stehen, ist schon mal hilfreich, von der Haltung her auch.
Wenn klar ist, welche Bedürfnisse die Verschwörungserzählungen erfüllen, können Impulse für Alternativen gesetzt werden. Dafür kann es sinnvoll sein, einen Fokus auf Themen und Aktivitäten zu setzen, die nichts mit dem Verschwörungsglauben zu tun haben. Vielleicht durch eine neue Aufgabe für die verschwörungsgläubige Person, ein neues oder reaktiviertes Hobby und dergleichen mehr. Vielleicht lässt sich auch nachvollziehen, woraus die Person vor dem Verschwörungsglauben ihren Selbstwert gezogen hat. Gelingt es, das durch die Verschwörungserzählung befriedigte Bedürfnis anderweitig zu erfüllen, kann sich eine Person eher von dieser distanzieren und auf andere Argumente einlassen.
Was ich jetzt aus der Erfahrung von der Beratung berichten kann, ist, dass es häufig hilfreich ist, oder die Angehörigen es schildern, dass es hilfreich war, wenn sie sich nochmal darauf besinnt haben, was auch gut noch funktioniert mit der Person. Möglicherweise auch gemeinsam Urlaube zu unternehmen, zu schauen, welche Themen haben wir sonst noch, wo können wir sonst noch einen Fokus drauf legen. Manchmal wirkt es sehr allumfassend, dass wir jetzt über Verschwörungserzählungen reden. So, dass da der Fokus ein Stück weit auch von weggenommen wird und wir auch gucken, was wünschen wir uns von der Beziehung voneinander, so unabhängig, welche Beziehung das jetzt ist. Dass es hilfreich war, da auch so einen Abstand von den Verschwörungserzählungen zu bekommen, auch für die verschwörungsgläubige Person. Der Punkt zu sagen, hey, ich habe mich da total in was verrannt und es tut mir leid und es war nicht gut, der kann kommen, ist die Frage, ob der immer kommt oder nicht. Manchmal ist es auch schon hilfreich zu merken, die Person ist auch noch mehr als der Verschwörungsglaube und wir können irgendwie wieder auf eine Art und Weise in Kontakt bleiben. Und dann kann es nach und nach bei der Person auch bröckeln, aufbrechen, sich verflüssigen. Aber es ist tatsächlich schwierig zu sagen, wie lange das braucht. Ich glaube, das ist super individuell und auch die Frage, wie tief war die Person schon drin.
Silvia Weiß und ihre KollegInnen gehen davon aus, dass das soziale Umfeld einen bedeutenden Einfluss auf Menschen haben kann. Auch Angehörige und FreundInnen von Verschwörungsgläubigen können deshalb unter Umständen etwas in Gang bringen. Auch wenn Verschwörungsgläubige ins Zweifeln kommen sollten, können diese nahestehenden Menschen eine wichtige Brücke darstellen. In diesen Momenten ist es gut, wenn noch ein Rückhalt in anderen sozialen Systemen besteht. Denn sind Verschwörungsgläubige nur noch unter sich, wird es deutlich schwieriger, sich einmal aus diesem Kreis zu lösen. Silvia Weiß bezeichnet die Trennung von der Gruppe gleichgesinnter Verschwörungsgläubiger als sozialen Ausstieg.
Also ich würde sagen, dass auch bei Verschwörungserzählungen der soziale Ausstieg eine Rolle spielt. Sozialer Ausstieg ganz klar im Hinblick von beispielsweise den Menschen, mit denen ich auf Demonstrationen war, die Telegram-Gruppe, in der ich sehr aktiv bin. Viele Menschen gewinnen ja auch Freundschaften dazu durch das Glauben an diese Verschwörungserzählungen. Insofern spielt der soziale Ausstieg auch eine große Rolle und da ist dann auch wieder der Punkt mit den Angehörigen. Also wer ist dann da, wenn ich mich von dieser Gruppe abwende? So. Und das ist auch ein Prozess, der vermutlich immer wieder, wo man vermutlich immer wieder auch eine Art von Selbstreflexion dafür benötigt.
So eine Distanzierung von Verschwörungserzählungen ist also in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, bleibt die Kommunikation mit der verschwörungsgläubigen Person wesentlich. Silvia Weiß fasst die wichtigsten Tipps für diese häufig herausfordernden Momente noch einmal zusammen.
Sich die eigenen Grenzen bewusst machen und im Gespräch beachten. Weniger mit Fakten argumentieren, weil die oft als Angriff auf das eigene Selbstbild wahrgenommen werden. Stattdessen auf Augenhöhe kommunizieren und die Ängste und Emotionen der verschwörungsgläubigen Person thematisieren. Vor allem ist es wichtig, offene Fragen zu nutzen, weil die zur Reflexion anregen können. Einen Fokus auf Gemeinsamkeiten legen, die nichts mit den Verschwörungserzählungen zu tun haben. Und nicht zuletzt Unterstützung bei Beratungsstellen wie Veritas suchen, wenn die Situation zu belastend wird oder von der verschwörungsgläubigen Person eine Gefahr ausgehen könnte.
Wer weitere Beratung zum Umgang mit Verschwörungserzählungen sucht, kann sich an die Beratungsstelle Veritas und die mobilen Beratungen der Bundesländer wenden. Gut aufbereitete Hintergrundinformationen gibt es außerdem auf der Homepage der Amadeo-Antonio-Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Die entsprechenden Links finden sich auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismus Prävention Kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp: Im Gespräch bleiben.
Nicht wenige Menschen vertreten die Ansicht, dass man mit Rechtsextremen am besten gar nicht reden sollte. Hierzu führen sie durchaus gute Gründe an. Tatsächlich kommt es sehr darauf an, mit wem genau, wie, in welcher Situation und mit welchem Ziel ein Sprechen mit rechtsextrem eingestellten Personen stattfindet. Es könnte etwa passieren, dass menschenfeindliche Positionen unfreiwillig eine Plattform erhalten. Möglicherweise können auch Betroffene von rechtsextremer Gewalt erneut belastet werden. Zudem treten die Belange von Betroffenen häufig in den Hintergrund, wenn der Fokus auf die TäterInnen gerichtet wird. In öffentlichen Diskussionen besteht außerdem die Gefahr, dass rechtsextreme und menschenverachtende Aussagen gleichberechtigt neben demokratischen und menschenrechtsorientierten Haltungen stehen und damit diskursiv normalisiert werden. Noch verfänglicher ist es, wenn Personen des politischen Lebens, die für rechtsextreme und menschenfeindliche Äußerungen bekannt sind, ein Forum erhalten. Umso berechtigter ist die Forderung: keine Toleranz für die Intoleranz, die in gesellschaftspolitischen Debatten, aber auch im Fachdiskurs der Präventionsarbeit regelmäßig angeführt wird.
Die Forderung »Keine Toleranz für die Intoleranz« basiert auf einem Buch von Karl Popper. Der Philosoph veröffentlichte 1945, also im Jahr der Befreiung vom Nationalsozialismus, das Werk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Darin formuliert Popper sein »Toleranzparadoxon«. Es besagt, dass eine tolerante Gesellschaft paradoxerweise die intoleranten Kräfte nicht tolerieren darf, weil sie es ihnen sonst ermögliche, ihre eigene Toleranz abzuschaffen und einzuschränken. Damit wirft das Toleranzparadoxon Fragen auf, die auch für die Arbeit in der Rechtsextremismusprävention relevant sind. Denn diese Arbeit ist auch eine pädagogische bzw. eine persönlich beratende. Ab welchem Punkt sprechen wir als Gesellschaft einem Menschen die Fähigkeit ab, sich von seiner rechtsextremen Haltung wieder zu entfernen? Was bedeutet das für die praktische Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen? Das beschreibt der Soziologe Niklas Vögeding, der bei der Fachstelle Rechtsextremismusprävention arbeitet.
Wenn Karl Popper von intoleranten Kräften spricht, dann meint er vermutlich politische AkteurInnen, die eben bewusst, gezielt und strategisch versuchen, die offene Gesellschaft zu unterlaufen. Im Rechtsextremismus sind das dann in aller Regel Menschen, die in ihrer Haltung eine starke Verhärtung und eventuell auch eine Bereitschaft zur Gewalt aufweisen. Jedenfalls sind diese Menschen meist nur noch sehr schwer für Veränderungen zu erreichen. In der Praxis der präventiven Jugend- und Sozialarbeit haben wir es aber eben mit jungen Menschen zu tun, deren persönliche Haltung und politische Position noch sehr im Fluss sind. Jugend- und Sozialarbeit hat hier einen ganz klaren pädagogischen Auftrag, der auch gesetzlich unterlegt ist. Wie sollen JugendarbeiterInnen jetzt damit umgehen, wenn einzelne BesucherInnen in einem Jugendclub zum Beispiel menschenverachtende Aussagen machen? Wenn ich sie einfach aus dem Jugendclub verbanne, riskiere ich natürlich, dass sie sich selbst überlassen sind und direkt den Weg zur nächsten On- oder Offline-Kameradschaft suchen, die gegebenenfalls ein attraktives, alternatives Freizeitangebot bereithält. Wenn ich sie behalte, riskiere ich, dass sie den Jugendclub als Plattform nutzen, andere Jugendliche zu beherrschen und zu schikanieren. Deswegen bleibt die Frage, wie der Auftrag der sozialen Arbeit, eben Menschen in allen problembelasteten und krisenhaften Lebenslagen zu unterstützen, in der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen umgesetzt werden kann.
Das ist auch eine wiederkehrende Frage in den Fortbildungen und Workshops von Cultures Interactive. JugendarbeiterInnen interessiert vor allem, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, wenn sie in ihren Einrichtungen auf rechtsextrem orientierte Jugendliche treffen. Fachkräfte der Jugendarbeit betonen immer wieder, dass sie sich mit dem Thema alleine gelassen fühlen. Es gilt, Wege zu finden und Möglichkeiten zu vermitteln, um mit jungen Leuten, die menschenfeindliche Positionen vertreten, im Gespräch zu bleiben. Und das, ohne die damit einhergehenden Gefahren aus den Augen zu verlieren.
Wer nicht im Gespräch bleibt, riskiert immer, dass der Kontakt zu den Jugendlichen völlig abreißt. Aus der Radikalisierungsforschung ist zudem bekannt, dass ein Ausstieg deutlich schwieriger ist, wenn schon alle anderen sozialen Kontakte abgebrochen wurden. Wer anfängt zu zweifeln, aber außerhalb der rechtsextremen Szene keinen sozialen Rückhalt mehr hat, dem oder der fällt es schwerer, mit dieser Szene zu brechen. Umso wichtiger ist es, eine Verbindung zu bewahren, auch zu Jugendlichen, die eine Nähe zu rechtsextremen Ideologien äußern oder eventuell schon mittendrin sind. Um mit diesen jungen Leuten eine gute und zielführende Gesprächsebene zu behalten, braucht es aber bestimmte Voraussetzungen. Was im Vorfeld zu beachten ist, beschreibt Niklas Vögeding.
Wichtig ist dabei, sich zunächst mal das Setting des Gesprächs genau bewusst zu machen. Also wie viel Zeit und Vorkenntnisse habe ich als Fachkraft zur Verfügung, um mich mit dem oder eben der Jugendlichen auseinanderzusetzen? Hört jemand mit und hat das Gespräch Publikum oder wird es vielleicht sogar aufgezeichnet oder gefilmt? Oder bietet das Setting die Möglichkeit eines vertraulichen Gesprächs, bei dem Verschwiegenheit besteht, wie das zum Beispiel im Rahmen der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit häufig der Fall ist? Falls ein Publikum da ist, stellt sich die Frage, sind darunter Personen, die in besonderer Weise von den Aussagen, die da getätigt werden könnten, verletzt werden? Oder gibt es eventuell noch andere Jugendliche, die rechtsextreme Haltungen teilen und die mit adressiert werden sollten? Gibt es Jugendliche, die sich kritisch gegenüber Rechtsextremismus positionieren würden und wären die dann vielleicht sogar gefährdet? Das sind nur einige der wichtigen Fragen, die man sich stellen kann, wenn man mit rechtsextrem orientierten Personen ins Gespräch gehen oder bei öffentlichen rechtsextremen Äußerungen intervenieren möchte. Es gilt aber auch, sich seiner eigenen Rolle bewusst zu werden. Also besteht vielleicht ein besonderes Abhängigkeits- oder Hierarchieverhältnis zwischen mir und der sich rechtsextrem äußernden jungen Person? Bin ich zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer, die aufgrund meiner Funktion, Noten zu vergeben, dem Jugendlichen in einer ganz anderen Rolle gegenübersteht als zum Beispiel die Schulsozialarbeit? Auch die eigene persönliche Haltung spielt in der Interaktion eine Rolle. Wie ist es für mich, menschenverachtende, rechtsextreme Aussagen zu hören? Fühle ich mich dazu in der Lage, bei solchen Äußerungen auf einer professionellen, pädagogischen Ebene zu agieren und die Ruhe zu bewahren? Bin ich souverän und gefestigt darin, demokratische, menschenrechtliche Haltung zu vertreten, wenn das erforderlich ist oder wenn ich von den Jugendlichen dahingehend herausgefordert werde?
Gerade wenn menschenverachtende Positionen und Affekte von gruppenbezogenem Hass vorgebracht werden, sind viele PraktikerInnen verständlicherweise persönlich empört. Wenn diese Empörung geäußert wird, steht aber die pädagogische Beziehung auf dem Spiel. Schnell fühlen sich Jugendliche dann abgestempelt und in ihrem persönlichen Selbstwert gemindert. Möglicherweise empfinden die jungen Menschen das als ungerecht, weil sie nur das wiedergegeben haben, was in ihrem eigenen Umfeld alle sagen. Pädagogisch wertvoller wird es also sein, mit dem oder der Jugendlichen zuerst das Gespräch über die jeweilige Lebenswelt zu suchen und zum Beispiel etwas über das Umfeld zu erfahren. Hierauf aufbauend kann man dann auf die von Hass geprägten Äußerungen eingehen und mit den Jugendlichen arbeiten. Niklas Vögeding.
Rechtsextreme formulieren immer wieder ein Selbstbild des Unterdrücktwerdens, indem sie sagen, unsere Positionen werden ausgeschlossen, wir werden mundtot gemacht. Deswegen ist es umso wichtiger, einer solchen Haltung vorzubeugen und den Jugendlichen gegenteilige Erfahrungen des Gehört- und des Befragtwerdens zu ermöglichen. Das kann zum Beispiel geschehen, indem ich zunächst eine andere Haltung betone. Also zum Beispiel, ich bin anderer Meinung und auch ein wenig schockiert, aber mich interessiert, was dich dazu bringt, so etwas zu sagen. Lass uns hierüber mal in Ruhe sprechen. Eine solche Herangehensweise ist fernab von jeder moralischen Verurteilung und setzt auf der problematischen Äußerung dennoch was entgegen.
Mit den Jugendlichen in Beziehung zu bleiben, ist noch aus einem weiteren Grund wichtig. Fachkräfte aus Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit haben häufig mit jungen Menschen zu tun, die in ihrem Leben instabile Bindungserfahrungen gemacht haben. Oft haben die Jugendlichen mehrfache Beziehungsabbrüche erlebt, auch mit pädagogischen Fachkräften. Tatsächlich können besonders provokante, etwa rechtsextreme Äußerungen für Jugendliche ein Mittel sein, um überhaupt gehört zu werden. Sie stellen oft auch ein Beziehungsangebot dar und drücken ein Bedürfnis nach Gespräch aus.
Deshalb ist es wichtig, dieses Beziehungsangebot der Jugendlichen aufzugreifen und ihnen mit einer neugierigen Haltung zu begegnen, ohne dabei die Bereitschaft zur sachlichen Abgrenzung aufzugeben. So kann die Fachkraft vielleicht ein wenig besser verstehen, wie es kam, dass der oder die Jugendliche sich rechtsextremen Haltungen zugewandt hat. Darüber lassen sich gegebenenfalls auch Anhaltspunkte für die weitere Arbeit erkennen, um zu verhindern, dass der oder die Jugendliche weiter in rechtsextreme Orientierungen hineinwächst. Das Wichtigste ist hierbei, jeglichen Eindruck der intellektuellen Überlegenheit oder moralischen Abwertung zu vermeiden. Denn wer möchte sich schon im Gespräch öffnen, wenn das Gegenüber Ablehnung signalisiert? Das gilt eben auch für rechtsextreme Jugendliche. Doch was heißt das konkret für die Gestaltung eines langfristigen Gesprächsprozesses mit jungen Menschen?
Statt über das Falsch und Richtig einer bestimmten Aussage zu diskutieren, bietet es sich an, nach den Erlebnissen zu fragen, die einer Aussage zugrunde liegen. Also sowas zu fragen wie, wann hast du das erste Mal davon gehört oder in welcher Situation warst du da? Oder aber, wenn du sowas sagst, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, wie stehen die eigentlich dazu? Weil solche Fragen, die dazu einladen, selbst zu reflektieren, aufgrund welcher Erlebnisse die eigene Position eigentlich entstanden ist, ermöglichen natürlich auch die Einsicht, dass die Position nicht einfach da ist, sondern dass sie veränderlich ist. Und das ist ein erster Schritt, um sich von rechtsextremen Haltungen zu distanzieren. In einer tragfähigen Beziehung wird es dann auch möglich sein, Widerspruch zu formulieren und aus der eigenen persönlichen Perspektive herauszusprechen. Etwa indem ich sage, das, was du sagst, macht mich gerade sehr nachdenklich, oder aber ich habe in meinem Leben ganz andere Erfahrungen gemacht.
Es gibt also viele gute Möglichkeiten, um mit jungen Menschen im Gespräch zu bleiben und ihnen eine kritische und persönliche Auseinandersetzung zu ermöglichen. Häufig ist das über die Ergründung von persönlichen Erfahrungen und Lebenswelten einfacher als über eine sachorientierte Diskussion. Aber auch das bloße Gespräch kann seine Grenzen haben. In der Jugendarbeit vor Ort kann es Situationen geben, in denen, zumindest zwischenzeitlich, eine Gesprächsunterbrechung oder ein Settingwechsel notwendig ist. Zum Beispiel, wenn andere Jugendliche beeinträchtigt oder bedroht werden. Oder wenn Jugendliche schon so tief in der Szene drinstecken, dass sie derzeit nicht erreicht werden und keine gemeinsamen Arbeitsziele vereinbart werden können. Oder aber, wenn sie den Jugendclub für ihre Agitation nutzen. Niklas Vögeding möchte JugendarbeiterInnen dennoch ermutigen, den Gesprächsfaden möglichst immer aufrecht zu erhalten.
Gerade bei Jugendlichen zeigt sich immer wieder, dass Impulse der Distanzierung von rechtsextremen Einstellungen oft durch Gesprächstechniken befördert werden, die eben nicht auf komplexen politischen Argumentationsketten beruhen. Viel wichtiger sind häufig kommunikative Fähigkeiten, die viele PraktikerInnen ohnehin in ihrem Alltag anwenden. Dazu gehören Sachen wie Wertschätzung, aufrichtige Neugier, Beziehungsoffenheit, aber auch persönliche Reaktionsbereitschaft. Der oft notwendige Widerspruch, insbesondere wenn andere Jugendliche angegriffen werden, ist also nach wie vor geboten. Auch Widerspruch wird Respekt einbringen und letztlich das Gespräch befördern. Darüber hinaus haben erfahrene Kolleginnen und Kollegen der sozialen Arbeit viele Techniken entwickelt, zu ihren Jugendlichen eine minimale Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie tun dies zum Beispiel, indem sie sich bei jeder und jedem Jugendlichen an das letzte gemeinsame Ziel oder eine bestehende Herausforderung erinnern und diese Erinnerung stets gemeinsam wachhalten, auch wenn gerade eine Gesprächsunterbrechung besteht.
Weitere Infos zum Thema im Gespräch bleiben sowie Literatur dazu gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention. farp.online.
Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.